So, und wir saßen da auf der Bühne und man sah vor dem Moderator, der wunderbare Marco Seifert, lief eine Wanze.
So eine Schildwanze?
Ja, genau. Lief da ganz langsam über die Bühne Richtung Zuschauerraum. Und definitiv kein Wanzotop. Also nichts, wo sie sich wohlfühlen würden. Mhm. Und dann kommt ja sofort, wenn Tiere im Spiel sind, so meine innere Suse. Und ich denke mir, ich müsste den armen kleinen Racker jetzt mit einem Stück Papier und einem Glas einfangen und nach draußen bringen und auf eine Pflanze setzen. Und ich dachte mir aber, das hier in so einer Live-Sendung, die halten mich doch alle für völlig bescheuert, wenn ich da auf einmal über den Bühnenboden robbe, um eine gottverdammte Wanze einzufangen. Und ich war in einem ständigen Gewissenskonflikt, soll ich die Wanze retten und mich gleichzeitig zum Hirschen machen? Oder soll ich das Tier einfach so libertär, Peter Thiel, Elon Musk mäßig seinem Schicksal überlassen und Darwin, wenn sie durchkommt, ist gut und wenn nicht, nicht. Ich habe sie dann ihrem Schicksal überlassen. Irgendwann ist sie von der Bühne runter und ich weiß bis heute nicht, wo sie ist und ich merke, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Thema.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Heute habe ich einen Einstiegswitz mitgebracht, der zwei totale, Nischenhobbys bedient, und zwar Geologie und Jazzmusik. Und zwar ist meine Frage, was ist das Lieblingssedimentgestein von Jazzmusikern?
Jura.
Schieferton.
Nicht schlecht.
Der ist auch von mir selber tatsächlich. Ey,
wo leben Nazifrösche?
Oh.
Im dritten Teich. Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen aus den Schöneberger Hinterhofstudios. Hajo Schumacher, Journalist, Rummeiner und ja, Zeitkritiker, und mir gegenüber mein gut aussehender, dynamischer, bestens gelaunter Sohn.
Ja, Paul Schumacher, Gartenlandschaftsbauer, Musiker und mit 30 immer noch die jugendliche Komponente in diesem Mutmach-Podcast, der mal die Familienpackung, davor schon der Mutmach-Podcast und jetzt wieder der Mutmach-Podcast heißt. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zur Wochenschau. Wir gucken ein bisschen zurück und vor allen Dingen nach vorne an diesem Montag, dem wir senden. Jetzt ist Sonntagabend, aber wenn wir rauskommen, wird so langsam Donald Trump zu seiner zweiten Amtszeit antreten. Vier Jahre, die zumindest ein Gutes haben. Nach vier Jahren sind sie vorbei.
Und dann ist es auch vorbei, oder?
Meine Mutter hat immer gesagt, man weiß nicht, ob wirklich was Besseres nachkommt. Kann ja sein, dass bis dahin irgendwie so eine Familiendynastie, dass Melania oder die Tochter oder einer der, oder Elon Musk
es
oder
was. Es wird gemunkelt, Musk 2029.
Ne? Ja, Problem, Südafrikaner darf nicht Präsident werden. Aber
das wäre der erste afrikanische Präsident der Vereinigten Staaten.
Was ist, wenn der adoptiert wird? Das hilft wahrscheinlich auch nicht, ne?
Von Trump.
Naja gut, egal. Also, herzlich willkommen zur Wochenschau. Und die allererste Kategorie heißt wie immer
Haken dran.
Was kommt nicht vor?
Ja, bei mir ist es Christian Lindner.
Ach komm.
Ja.
Bei mir ist es tatsächlich Alice für Deutschland, Alice Weidel. Jetzt mal ehrlich, da hatte ich jetzt mit einem durchaus zurechnungsfähigen Menschen einen Zwist, weil Björn Höcke ist ja damals angeklagt worden, weil er die Formel alles für Deutschland verwendet hat. Das war eine Nazi-Parole und ich gestehe, ich hätte es nicht gewusst. Mhm. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen Alice für Deutschland und meinen Alice Weidel oder Alice für Deutschland. Das funktioniert ja lautmalerisch schon mal ganz gut. Lustig oder nicht?
Ganz objektiv habe ich, glaube ich, den Witz irgendwann schon mal vorher gemacht. Und zwar hatte eine große deutsche Telekommunikationsfirma hatte irgendwann mal so ein Werbegesicht, die hieß Alice.
Ach.
Und es war Vodafone, glaube ich, oder
die
so.
Die hatten so einen Tarif, der hieß Alice.
Genau, und ich glaube, die haben auch schon mal mit diesem Wortspiel.
Okay, alles
also
klar.
Aber nicht Alice für Deutschland, so, ne? Also diese rechte Konnotation
also
hat das Ganze dann nicht.
Neu?
Es ist auf jeden Fall kein neues Wortspiel. Es bedient halt irgendwie Naja, ja, wir sind ja auch so Wortspieler.
Die Leute, die sie cool finden, die finden das bestimmt auch cool, da ich weder sie noch ihre Politik noch die Partei, für die sie steht, irgendwie unterstützen möchte, finde ich das irgendwie relativ geschmacklos.
Volkes Stimme.
Volkes Stimme, ja, was sagt die weite, gespreizte Zuhörerschaft überall in der Welt? Maria bedankt sich für den vergangenen Freitag, als wir Dr. Katharina Schött im Gespräch hatten, Suchtmedizinerin in dem Heinig-Klinikum bei Mühlhausen in Thüringen. Danke für diesen tollen differenzierten Podcast über Sucht aus Sicht einer wirklichen Expertin. Gibt ja mittlerweile sehr viele. Dieses Interview war fachlich und reflektiert. Ja, Frank, der äußert sich zu unserem Shortcast, dass ich nämlich jeden Freitagmorgen meinen Radio 1 Kommentar gleich auch als Mutmach-Podcast-Folge Freitag online stelle. Frank sagt, weiter so. Eine andere Stimme, die ich, die habe ich leider verbummelt, entschuldige bitte, wer auch immer das war, sagte, es war zu schnell, also mein Sprechtempo, es war schwer mitzukommen. Danke für den Hinweis, dazu neige ich. Saskia wollte einfach nur mal grundsätzlich loswerden, dass sie ein bisschen Schiss vor Trump hat. Andreas wiederum sagte, man soll diesem aufgeblasenen Show-Hooligan nicht auf den Leim gehen. Angst würde ihm eigentlich nur in die Karten spielen. Wie ist das bei dir? Dir gehört die Zukunft, du bist die junge Generation. Hast du das Gefühl, der wird jetzt Zeit verloren oder die Welt geht unter oder alles wird anders? Also wie stehst du für diesen 4 Jahren, zumal du ja schon mal 4 Jahre Trump erlebt hast?
Also ich glaube, dass sich durchaus einige, also nicht durchaus einige, auch ich habe mich gewundert, dass die letzte Präsidentschaft oder die Amtszeit von Trump dann doch gar nicht so viele Trümmer hinterlassen hat, wie das Ganze irgendwie vorher prophezeit wurde. Ja, die USA sind aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen und ich glaube, dass diese 4 Jahre, die dieser Mann dort jetzt Präsident sein wird, ein Rückschritt oder ein Stillstand bedeuten für diverse wirklich, und da sind wir dann eben bei dem Thema, ne, von wegen Zukunftsangst und so, bei Themen, die ich glaube essentiell für unsere Zukunft sind. Wovor ich auch Schiss habe, ist, dass ein Milliardär jetzt so freie Hand darüber bekommt, ja anscheinend die Ministerien so mal ein bisschen flotter machen, also flotter zu machen. Ne? Also dass dort jemand, der irgendwie nicht nur bei diversen größeren Geldbeträgen gelogen hat, also Investoren belogen hat, beziehungsweise gesagt hat, hier, ja, diese ganzen Zulassungen und so weiter, die sind alle schon, haben wir alle schon und so weiter. Also jemand, der de facto mit Geschäftspraktiken auch so Milliardär geworden ist, die jetzt nicht so ganz, weiß ich nicht was, das Allgemeinwohl im Sinn hatten.
Ich meine, auf Arte war das eine dreiteilige Elon Musk-Dokumentation gesehen, die sich am allermeisten mit seinem Raketenbusiness beschäftigt hat, also mit SpaceX. Raketenwissenschaft heißt ja auch deswegen so, weil es nicht so viele können. Also es hat noch nie ein privates Unternehmen gegeben in dieser Größenordnung, das für die NASA Satelliten ins All bringt. Also du musst schon richtig was drauf haben, sowohl technologisch als auch ökonomisch, um so ein Ding auf die Beine zu stellen. Elon Musk war nie ein einfacher Arbeitgeber, nie ein empathischer Chef, war auch immer, wenn es darum ging, Sachen zu finanzieren, auch immer so kurz vor knapp und auch mal einen drüber. Aber genau das ist das, was die Leute sich wünschen, weil Bürokratie, jeder, der damit länger zu tun hat und du ja jetzt auch schon so seit 10, 15 Jahren als aktiv wahrnehmender Mensch, Bürokratie wird immer mehr. Und viele Leute sind jetzt, egal ob in den USA oder auch hier in Europa, an dem Punkt, wo sie sagen, boah, da musst du einfach mal eine Bombe reinschmeißen, das muss so. Und dieses Disruptive, was Elon Musk aus seinen Geschäftstätigkeiten mitbringt, wünschen sich die Leute für die Bürokratie und sagen, mach hier Rocket Science aus dem Einwohnermeldeamt.
Verstehe ich total. Es geht natürlich irgendwie immer darum, alle Sachen noch, sagen wir mal, im Englischen sagt man so schön, convenient zu gestalten.
Genau.
Also im Deutschen wäre es sowas wie einfach zugänglich.
Praktisch, genau.
Und ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass wir uns so ein bisschen in Richtung Matrix bewegen. Ne? Also, ja, dass du dann die großen Corporations hast. Elon Musk hat jetzt zum Beispiel auch seinen Neuralink. Ne? Also Menschen, die schon aktiv jetzt tatsächlich mit digitalen Chips ausgestattet werden.
So eine Schnittstelle im Hinterkopf, wo du dich mit dem Internet verbindest.
Genau, und jetzt lass uns das Ganze einfach doch mal weiterdenken. Wäre ja total cool, wenn Ministeriumsangestellte, weiß ich nicht, die persönlichen Passwörter jetzt, weil ja Elon Musk auch in Richtung Cyber Security und so weiter und so fort ganz vorne mit dabei ist, ihre Passwörter jetzt im Daumen tragen zum Beispiel. Und dann geht das mit den Chips so langsam los. Also ich will jetzt, weiß Gott, hier nicht irgendwie die Robocop-Zukunft irgendwo hinstellen. Ich glaube einfach, dass wir uns dann mit diesen total veralteten Konstrukten der Nationalstaaten dann in noch wirklich gefährlichere Fahrwasser begeben, wenn wir jetzt einzelnen Corporations, die wir eh schon total schwer irgendwie, wo wir keine Handhabe haben, als Europäische Union über Apple und das irische Steuersystem zum Beispiel, über den Meta-Konzern, Mark Zuckerberg, der sich gerade hinstellt und sagt, naja, Fact-Checking und so weiter
wird
und so
fort, bewertet.
Brauchen wir alles nicht sofort, weil er sieht, dass auf X zum Beispiel, wo jetzt 80-90% der Sachen zumindest mal disruptive Nachrichten sind, jetzt vielleicht nicht 100% Fake News, aber auch nicht ganz das Gelbe vom Ei oder journalistisch korrekt recherchiert, sich dort Echokammern geschaffen werden. Und ich glaube, dass es so ein bisschen darum geht, sich jetzt die Heerscharen von Konsumenten so ein bisschen aufzuteilen.
Ein Problem damit ist, Milliardäre sind nicht deswegen Milliardäre, weil sie besonders gemeinwohlorientiert unterwegs sind. Eben. Sie gucken, wo lässt sich der Aktienkurs optimieren.
Ja.
Deswegen robben sie ja alle nach Mar-a-Lago oder jetzt nach Washington.
Deshalb haben wir noch sowas wie Steuerparadiese
Aufwartung. Auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, wie jetzt gerade die elektronische Patientenakte eingeführt wird, übrigens auch für dich als gesetzlich Versicherter, wo du dann alle deine Untersuchungsbefunde und Medikationen und so reinpacken kann. Das hat dermaßen viele Ecken und Kanten und komische Schnittstellen und man arbeitet aber seit über einem Jahrzehnt dran. Man darf die Frage stellen, wie hätte Elon Musk diese elektronische Patientenakte konfiguriert, so dass sie schnell, praktisch und so weiter funktioniert hätte. So, und das ist das Grundsatzproblem, bei dem wir sind. Die Politik, Achtung, und da meine ich auch und vor allem die deutsche Sozialdemokratie, erweckt den Anschein, sie könne sich um jedes Problem im Leben kümmern. Also nicht nur sozial, sondern wir kümmern uns um alles und hier noch ein Förderprogramm und da noch. Ich glaube, dass die Politik den Staat und seine Institutionen überfordert mit Aufgaben. Die haben einfach viel zu viel zu tun.
Ja.
Niemand wollte, dass dieser Magdeburger Attentäter mit dem Auto da durchfährt, aber wenn in 6 Bundesländern Dutzende von Behörden überall irgendwo Alarmzeichen kriegen, das wird nicht zusammengeführt oder so, siehst du, dass dieser Staat nicht funktioniert, wie er funktionieren könnte. Und das kann vielleicht auch daran liegen, dass man zu viele Aufgaben sich überstülpt. Und Elon Musk, das habe ich ja von ihm gelernt, fand ich sehr interessant. Er sagte, mein größtes Problem, wenn ich an so einem Ding wie Tesla, SpaceX oder sonst was dran bin, ist, ich verliere den Fokus und ich halte mich mit so Nebensächlichkeiten auf. Ne, und ich will jetzt, was weiß ich, die Lackierung unbedingt noch in Regenbogenfarben oder weiß der Geier was. Die Lackierung der Rakete ist scheißegal. Die soll da nach oben fliegen und
aber sie muss eine Spitze haben.
Das so, das wäre ganz praktisch. So, ich würde sagen, außergewöhnlich, aber das sind ja auch außergewöhnliche Zeiten. Eigentlich haben wir gerade die Kategorie draußen vor der Tür bedient.
Draußen vor der Tür.
Nämlich, indem wir jetzt schon mal die internationale Perspektive abgearbeitet haben.
Ich möchte mich noch einmal kurz an Elon Musk abarbeiten in dieser Kategorie.
Ich auch.
Und zwar bei einem Thema, bei welchem ich glaube, ich doch eine Menge Expertise vorweisen kann. Und zwar geht es um Computerspiele. Und meine Expertise in diese Richtung beschränkt sich vor allem darauf, wie viel Zeit man da rein investieren kann.
In Computerspiele?
Ja.
Ich weiß nicht, ob investieren der richtige, das Verb ist.
Pass auf, wir reden hier über Elon Musk. Meinst du, der reichste Mann der Welt investiert seine Zeit nicht?
Doch,
der Mann, über den gesagt wird, dass er in 5 Minuten Einheiten seinen Tag irgendwie plant und sonst wie.
Außer Weilgespräche,
ja. Genau, der auch in vielen Interviews aus verschiedenen Jahrzehnten inzwischen immer mal wieder fallen lassen hat, dass er begnadeter Computerspieler ist.
Natürlich.
Dass er früh zu seiner Zeit zu Quake, zu ein paar ausgewählten Quake-Profis gehörte, Diablo 4 soll er total tot gespielt haben und jetzt Path of Exile 2. Und da gab es jetzt einen kleinen Aufreger in der Gaming-Community, denn Elon Musk ist tatsächlich mit dem Account, über welchen er dann gespielt hat und das Ganze auch ins Internet gestreamt hat, einer der Top 10 Spieler auf diesem Planeten.
Quatsch.
So, das kannst du aber nur sein. Genau, das kannst du nur sein, wenn du pro Tag, und wir reden hier wirklich, also das ist dann ein Vollzeitjob, ne?
Ja.
Also, wenn du pro Tag so mindestens 12 bis 16 Stunden dieses Spiel spielst, dann kannst du da oben in diesen wirklich 0,01%
mithalten. Kann das sein, dass Elon Musk die letzten Jahre...
Und es wird noch ein bisschen komischer, denn in seinem Livestream wollte Elon Musk dann natürlich sein Spiel spielen, ganz klar. Und dann stellte sich heraus, dass er mit ganz einfachen Spielmechaniken, also so viele Sachen in dem Spiel funktionieren, Möglichkeiten hatte. Und ich wusste, wie das funktioniert.
Das heißt, er kann kein Top-Spieler sein.
Genau, und das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und die, sagen wir mal, Gaming-Community ist jetzt halt so ein bisschen, sag mal, Elon, was soll das denn? Also du kannst ja zugeben, dass andere Leute deinen Account spielen und dass du dich dann irgendwie, das ist ja völlig okay und das ist auch inzwischen gängige Praxis, dass du dir irgendwie High-Level-Accounts kaufen kannst und alles.
Ach so.
Aber es geht jetzt wirklich darum, dass dieser Mann jetzt bei einzelnen Videospiel-Streamern über X zum Beispiel in die Direktnachrichten reingeht und dort verteidigt, dass er ein guter Videospieler ist. Also das
er hat seine Vita gefälscht.
Es ist wirklich, wirklich verrückt und ich frage mich halt, wenn der reichste Mann der Erde, der jetzt gerade irgendwie versucht, seinen politischen Einfluss auf Europa geltend zu machen, wirklich anscheinend so ein Problem damit hat, nicht gut, als nicht gut in Videospielen wahrgenommen, oder
kann es sein, dass wir es hier mit Narzissmus zu tun haben
und jemandem,
der so ein Ego-Ding laufen hat?
Auf jeden Fall echt eine seltsame Situation.
Wo wir gerade bei diesem Internet und den Vereinigten Staaten sind.
Oh ja.
Heulende TikTokerInnen in den USA, weil TikTok da abgeschaltet worden ist.
Und tatsächlich ja jetzt wirklich abgeschaltet.
So, und die interessante Nachricht ist, heißt doch auch immer hier in Deutschland, kannst du ja nichts machen und überhaupt und so. Das ist mal eben von kurz auf gleich abgeschaltet worden. Das geht also offenbar.
Naja, aber anscheinend wurde ja nicht abgeschaltet, sondern die App hat ihre Drohung wahrgemacht und sich tatsächlich selber abgeschaltet.
Ja.
Denn es war ja bis zuletzt nicht ganz klar. Joe Biden hat das Ganze jetzt auch seinem Nachfolger so ein bisschen, noch zugespielt in letzter Sekunde. Da habe ich mich übrigens auch gefragt, spannender Schachzug, so noch kurz vor der Amtseinführung des Neuen, irgendwie nochmal so ein Ding, also und was ja wirklich die Hälfte der US-Amerikaner, mehr als die Hälfte der US-Amerikaner nutzen diese Plattform. Eine Plattform, die in China selbst gesperrt wurde, was so ein bisschen auch total schön, ich finde diese alte amerikanische Erzählung vom bösen Kommunismus, da hat dieser böse Kommunismus es doch echt geschafft, eine App zu kreieren, die so ein gewaltigen Markteinfluss mit sich bringt, dass sie im kapitalistischsten Land dieser Welt absolut Platz 1 einnimmt, also so schlecht.
Und die Hirne der Menschen vernebelt, zu Brain Rot kommen wir gleich nochmal. Nun die entscheidende Frage, wenn du Donald Trump wärst, schöner Satzanfang, und du bist gerade als Präsident ins Amt gekommen und du hättest die Macht und nach meinem Wissen hätte er die Macht, du könntest also quasi TikTok wieder anstellen.
Oh.
Und das wäre deine erste Amtshandlung. Und die USA, die jetzt ein paar Tage ohne sind, würden ihr Hauptlieblingssuchtmittel wiederkriegen. Wäre er damit sofort der Superheld zu Beginn seiner Amtszeit?
Also ich
sollte er das machen oder weil böse Chinesen einfach nochmal druff und sagen, ach, Elon macht auch schöne Sachen.
Ich habe mich gefragt, wo das Ganze herkommt. Ich hatte nämlich, also so wie ich das verstanden hatte, war Trump immer sehr anti-China und das wäre jetzt für mich etwas gewesen, was während der Amtszeit von Donald Trump angeschoben werden würde, dieser TikTok-Bann.
Aber ob der jetzt anti oder nicht ist, er hat auch Xi Jinping eingeladen zu seiner Amtseinführung, was ich sehr interessant fand. Ich glaube, Olaf Scholz hat er nicht eingeladen. Gut, anderes Thema. Mein Lieber, wir werden das mit Aufmerksamkeit verfolgen. Ich glaube nicht, dass Donald Trump die Welt in die Luft sprengt. Die einzige These, die ich habe, die ist aber wirklich, Achtung, es gibt dafür überhaupt keine Belege. Das ist wirklich nur so ausgedacht. Ich möchte es nur einmal in die Runde geben, um zu wissen, was ihr davon haltet. Müsste Donald Trump nicht eigentlich mit einer großen Krise seine Amtszeit beginnen? Also zum Beispiel so eine Finanzkrise, kleiner Börsencrash oder irgendwie sowas, wo alle Schiss kriegen und er kann dann die nächsten ein, zwei Jahre so eine Phönix aus der Asche, zurück zur Sonne, Make America Great Again Geschichte erzählen. Hm. Also ist am Anfang eine veritable Herausforderung, wie es im Politikerdeutsch heißt, nicht vielleicht ein besserer Start als sofort von dem Status, den man hat, noch besser werden zu wollen, weil Menschen klammern sich an Führung immer in Krisen. Aber das einfach nur mal so als Idee. Wir kommen zum
Der Untergang der Woche.
Wir gucken nach Deutschland. Ich mache mir Sorgen um meinen Freund Robert.
Echt? Ich mir überhaupt nicht.
Ich heuchle auch ein bisschen. Aber Robert Habeck, der bislang eigentlich einen ganz guten Lauf in diesem Bundestagswahlkampf hatte. Achtung für alle Fans, morgen Dienstag, 61 Millionen Wahlkampf und Strategien mit dem bezaubernden Frank Staus, werden wir auch nochmal intensiver drüber reden. Robert Habeck hat ohne Not ein Thema in einem Interview aufgemacht, das wahnsinnig kompliziert ist. Mhm. Wir haben da auch schon ein paar Mal drüber geredet. Wenn du Geld verdienst, dann gehen da über 40% Sozialabgaben und all sowas runter. Wenn ich genauso viel Geld verdiene als zum Beispiel Zinsen aus einem Aktiendepot, dann gehen da keine Sozialabgaben runter. Das heißt, mein Einkommen wird anders behandelt als deins. Mhm. Das ist natürlich auch ein anderes Einkommen. Ne? Das eine sind Zinsen, das andere ist ein Arbeitslohn. So. Und Habeck macht einen ganz interessanten Punkt. Der ist auch gar nicht neu. Der stand auch schon in einigen grünen Wahlprogrammen. Man müsste diese Kapitaleinkünfte, Stichwort passives Einkommen, ähnlich mit Sozialabgaben versehen wie deinen ganz normalen Arbeitslohn auch. Das ist erstmal grundsätzlich eine gute Idee. Im Detail wahnsinnig schwierig, weil ne, das eine ist Krankenversicherung, das andere ist Rente, das so. Und Habeck hat ohne Not dieses Thema aufgemacht, ohne dass das wirklich jetzt schon so durchgerechnet, durchargumentiert ist. Das heißt, die Grünen können auf spezifische Fragen zu dieser Idee überhaupt keine Antwort geben. Und das erinnert mich so ein ganz klein bisschen an das Heizungsgesetz. So, jetzt hier alle mal Heizung, aber auch nicht zu Ende gedacht und schon gar nicht mit einer sozialen Komponente zu Ende gedacht. Was macht die Gegenseite jetzt? Die sagen, der böse Habeck will jetzt der armen Oma die 3 Euro, die sie aus ihrem Aktienpaket jeden Monat kriegt, will er ihr auch noch wegnehmen.
Ich weiß nicht, ob du extra 3 und die Anstalt gerade zum Thema Heizungsgesetz gesehen hast. Da wurde nämlich einmal sehr schön skizziert, wie auch damals die FDP gemeinsam mit der Bild-Zeitung dafür verantwortlich war, dass dieses Heizungsgesetz eben so wahrgenommen wurde, wie es wahrgenommen wurde.
Aber wenn ich weiß, dass auf der anderen Seite des Flusses diese Menschen sitzen, die nur darauf warten, dass ich einen Anlass bietet.
Ja, deshalb kannst du ja nicht die wichtigen Punkte von dir aus ansprechen.
Doch, du kannst die wichtigen Punkte ansprechen, wenn du sie auch begründen und erklären kannst.
Genau, und ich glaube, dass Herr Habeck hier in dieser, also in seiner Linie tatsächlich für den Wahlkampf treu bleibt. Ein Mann, ein Wort, Zuversicht, ne? Also er geht dahin, wo es weh tut.
Lass uns mal drüber reden. Ich weiß auch noch nicht so genau Ergebnisse.
Also es geht überhaupt erstmal, genau, ja klar. Also das ist.
Ich frage Frank Staus morgen, ob du recht hast. Also weil ich finde den Gedanken
schön. Das ist das weiße Hemd, weißt du, du rennst so aufs Schlachtfeld. Also das ist für mich eine neue Art, die Politik zu spielen. Also das ist für mich eine Antwort auf eben dieses ständige Bilder produzieren.
Tatsächlich oder mal ständig fertige Antworten haben.
Genau. Den Vergleich dazu ziehe, aber wenn ich mir die Interviews von Frau Weidel angucke, dann sehe ich förmlich, wie dieses Medientraining kickt. Also jedes Mal, wenn eine kritische Frage zu einem Thema, zu einem Kernthema der AfD kommt, dann wird erstmal gesagt, das ist kein von der AfD gemachtes Problem.
Ja.
Dann wird gesagt, unter der AfD wäre das Ganze nie passiert. So, und dann wird noch ein bisschen auf Missstände hingewiesen und die ganze Zeit der eigentlichen Thematik ausgewichen. Und da finde ich, und lass uns bei Herrn Habeck bleiben, wir sind ja gerade im Untergang der Woche.
Ja.
Für mich ist der Untergang der Woche, dass unser Fritz auf einer Fahrradtour war, während Robert Habeck sich, also unser Fritz Friedrich Merz, meine ich damit.
Ich dachte schon, ich hätte was bei meinem kleinen
Cäsar,
Sohn verpasst.
Cäsar sollte sich hüten vor den Iden des Merz, wir sollten uns hüten vor den Ideen des Merz. So, und was ich damit sagen will, ist, dass Robert Habeck eben während seines Wahlkampfes zu einem Videospielstreamer, einem Deutschen, hier in Berlin-Spandau gegangen ist und da einfach so während des Livestreams durch die Tür kam.
Hand of Blood.
Hand of Blood. Mhm. Genau, kann ich euch allen nur empfehlen, guckt euch das Ganze auf YouTube an, wirklich sehenswert.
Ich habe angefangen.
Ja. Und damit hat Robert Habeck bewiesen, dass er kapiert hat, was um die Ecke denken heißt. Mhm. So, weil er jetzt genau das macht, was Friedrich Merz eben nicht macht. Friedrich Merz bedient weiterhin sein konservatives Stammpublikum.
Boomer.
Robert Habeck bricht jetzt aus. Robert, also ich, großartig, wirklich absolut
Wie
großartig.
Wie viele deiner Altersgenossen, die das geguckt haben mit Habeck und Hand of Blood, wählen deswegen Habeck?
Gute Frage.
Das ist ja die Frage, lohnt sich das? Oder wird das als eines von vielen Spektakeln, was hier jeden Tag auf Twitch so stattfindet, wahrgenommen? Das ist eine pragmatische Frage.
Würde mich total interessieren.
Wir kriegen es vielleicht noch raus. Wo wir gerade bei Alice Weidel sind, das muss ich auch noch kurz zu Ende bringen. Es gibt eine sehr interessante Studie von Russell McKenna, Professor für Energiesystemanalyse an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. So, und Russell McKenna hat 400 Studien zur Windkraft ausgewertet und das Ergebnis ist ganz ordentlich. So, Alice Weidel hat ja gesagt, sie wolle alle Windkraftmasten umlegen, am liebsten mit dem Hackebeil. Ich glaube, das ist immer schlecht bei Stahl, aber egal.
Will ich auch nicht machen, ne?
Donald Trump ist interessanterweise ein paar Tage später darauf eingestiegen. Und wir denken ja immer, Mann, regenerative Energien, Verbrenner, das ist so ein klassischer Cleavage zwischen den verfeindeten Lagern. Das mit dieser ganzen Ökoenergie und den Windrädern, das sind die versponnenen Grünen und das andere, die alle nur Verbrennerautos wollen, brumm, brumm, Achtzylinder, das sind die blöden Rechten. Jetzt guck mal hier, man hört das Knistern, was ich dir aus der Süddeutschen vom Wochenende mitgebracht habe. Das ist eine Doppelseite im ersten Buch. Die kostet garantiert 100.000 Euro. Also sowas ist wirklich teuer. Eine Doppelseite Anzeige. Es geht um Bad Orb, ein Kurort im Spessart. Mhm. So, und das ist ein bisschen so aufgemacht wie eine Zeitungsseite. Schützenswerter Spessart in Gefahr. Bad Orb investiert in Wasserstoff und Solar. Der Heilwald, Kurwald statt Windkraft. Und hier eine ganze Seite mit Unterschriften vom Kurdirektor, vom Stadtverordneten, Ehrenbürger, sogar vom Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Matthias Beck, Bürgermeister natürlich auch. Wir wollen keine Windkraft am Horstberg, der offenbar ja in Bad Orb steht, weil sie Schiss haben um den Kurort, um die Sicht, um alles. Und das sind nicht alles AfD-Wähler, die hier das unterschrieben und auch finanziert haben. Das sind zum Teil auch ganz normale Bürger. Das heißt, die Windkraft spaltet nicht nur in Öko und rechts, sondern sie spaltet tatsächlich auch innerhalb von Gemeinschaften. Unsere Freundin Friederike sagte das auch.
Ja, ja.
Die paar Gäste, die ich habe auf meinem Hof, wenn die da jetzt noch so Windräder in Mecklenburg am Horizont haben, das verjagt die.
Ich glaube, dabei ist es auch ganz wichtig zu differenzieren, ist das nun eine generelle Ablehnung erneuerbarer Energien? Oder ist das eine Aufforderung? Ist das vielleicht eine Aufforderung an die Politik und an zukünftige Planer, diese Windparks eben so zu bauen, dass sie vielleicht diversen Kriterien irgendwo genügen können? Und dass eines dieser Kriterien ästhetisch sein sollte und man damit vielleicht Naturlandschaften und auch bestehende Ökosysteme nicht invasiv mit in diese Pläne mit einbezieht, sondern ganz klare Schutzzonen ausweist, finde ich total okay. Dann muss aber nur klar sein, wo die Windräder ansonsten hinkommen. Also ihr könnt ja sagen, hier nicht ist cool, aber dann sagt eine Alternative. Also wenn wir die 50 Kilometer in die andere Richtung stellen können, dann okay, dann dahin.
Ja, aber die Inseln sagen bitte nicht in die Nordsee, weil dann ist der Horizont. Ne? Die Mecklenburger sagen überhaupt nicht bei uns, weil hier sieht man alles.
Also wir müssen uns echt mal unterscheiden, ob wir jetzt Romantik oder Klimawandel. Also was wollen wir jetzt so? Horizont-Romantik, also weil der ist auch irgendwann nur noch rot, so wie in L.A., wenn das so weitergeht.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, verrückte Sachen aus aller Welt. Eine spannende Rubrik. Ich fange heute mal an mit dem Glimmer. Der Glimmer der Hoffnung.
Ja.
Wusstest du, dass der Glimmer oder das Wort Glimmer tatsächlich in der Psychotherapie das Gegenstück zum Trigger beschreibt?
Nee, ich kenne nur Glimmer. Glimmer im Sinne von...
Der Glimmer, also G-L-I.
Glitzer?
Nee, also im Sinne von...
Glimmer?
Ein Glimmern von Hoffnung, also wirklich so ein bisschen
Glimmen.
So... Ja, Glimmen gibt es, aber also der Glimmer aus dem englischen Sprachgebrauch ist oder soll quasi eine...
Ein Lichtblick.
Genau, ein Lichtblick in deinem alltäglichen Leben darstellen. Also vielleicht ein sanftes Geräusch, ein vertrauter Geruch, ein beruhigender Anblick oder auch eine angenehme Berührung.
Sohn ist der Glimmer meines Lebens.
Auf jeden Fall soll dieser Glimmer dazu führen, dass das Nervensystem, also dieser Parasympathikus, der bei uns für die Entspannung und auch den sozialen Modus zuständig ist, angesprochen wird. Und ich finde das ganz schön. Wir reden nämlich immer nur von Triggern und laden natürlich damit auch unsere persönliche Sprache und unsere Denke so ein bisschen damit auf, nur noch auf Trigger zu achten.
Ja.
Glaube ich, werde jetzt den Glimmer-Fokus so ein bisschen für das Ende des Januars zumindest in den Fokus stellen.
Ich habe eine kleine Studie gelesen, ich habe es jetzt leider nicht gefunden, deswegen muss ich ein bisschen aus dem Kopf zitieren. Aber Menschen, die in langen Wintern leben, also zum Beispiel irgendwo im ewigen Eis oder in irgendwelchen Alpentälern, Finnland, wo auch immer, und zwar ganz unterschiedliche Communities, die nichts miteinander zu tun haben, haben offenbar eine Fähigkeit entwickelt, nämlich so eine Art Winterschlaf zu halten. Mhm. Also es gibt tatsächlich Dörfer irgendwo, ich sag mal am Arsch der Heide.
Da ist nichts los.
Nee, weil die Leute die ganze Zeit pennen.
Ja.
Und das natürlich jetzt mal rein physiologisch die schlauste Art und Weise ist, so einen verdammten Winter durchzustehen.
Ja.
Weil draußen ist kalt, zu essen gibt's auch nichts, du fährst die Energie runter, du haushaltest mit deinen Vorräten und dachte ja immer, im Alter bräuchte man weniger Schlaf. Ich stelle fest, bei mir ist das überhaupt nicht der Fall. Und ich habe manchmal Tage, da lege ich mich, ja, ich gestehe, nachmittags für ein Nickerchen aufs Ohr. Dieses Nickerchen ufert völlig aus. Ich schaffe es gerade noch mal, mir feste Nahrung in Gestalt von Abendbrot reinzufahren und dann lege ich mich direkt wieder hin.
Herrlich.
Und ich dachte immer, ich muss vielleicht mal zum Arzt, mir fehlt irgendein Vitamin. Und dann las ich die Geschichte von diesen Stämmen und Menschen, die so eine Art Winterschlaf halten und dachte mir, das ist der Bär in mir.
Ja, voll.
Oder? Wir standen gerade gemeinsam in unserem Wohnzimmer.
Ja.
Wo du
Einsatz in vier Wänden
einen wesentlichen Teil deines Lebens zugebracht, Geburtstage, Weihnachtsfeiern.
Wo auch ein wesentlicher Teil von uns an einer Wand hängt tatsächlich.
Ja, unsere Ahnenwand.
Ja.
Und weil wir gerade ja alles neu machen, soll also in unser hochheiliges Wohnzimmer jetzt ein Podcast-Studio rein.
Genau, mit so ein bisschen Video-Equipment auch. Wir richten euch das alles ganz schön her und hoffen, dass wir damit in der Zukunft Bilder produzieren können. Die
also im Moment sind wir noch im Planungsstadium. Ja,
genau,
Hüstelräusper. Also es gibt eine Frau, die mit einer gewissen Skepsis und so verschränkten Armen immer neben unseren ganzen Planungsgesprächen steht. Und ich glaube, so ein bisschen sentimental ist das jetzt einfach auch so ein Stück gemeinsamer Geschichte in Gestalt dieses Wohnzimmers jetzt einfach umgeschrieben.
Ja, aber wir schreiben ja gerade die neue Familiengeschichte gemeinsam.
Genau, das ist ja mein Reden. Und deine Mutter guckt ja immer gerne zurück. Oh, jetzt haben wir sie erwähnt. Entschuldigung, Suse, nicht hören. Deine Mutter guckt ja immer gerne zurück und sagt, ach, das war schön. Wir gucken jetzt so ein bisschen nach vorne und sagen, ey, das wird auch schön.
Genau, und ich denke, dass wir da einen guten Kompromiss finden werden.
Also das ist auf jeden Fall so, was Family Affairs angeht, so gerade unser Ding. Wir überlegen da noch ein paar Sachen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau.
Auf jeden Fall, es wird crazy. Das einzige Problem, was ich habe, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich ein Geschäftsmodell daraus wird oder ob hier wirklich nur so ein paar Knallköpfe ihrem Spaß nachgehen. Aber hey, warum denn nicht?
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Also Hauptsache Spaß.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Ja, ein Thema, was ich glaube ich schon mal angesprochen habe hier im
Podcast. Lieber Sohn, Erwartungsmanagement, du darfst sowas nicht sagen.
Okay.
Du musst nicht sagen, das haben wir schon mal gemacht, ich recycle mich selber, sondern
alles
du musst
klar
sagen, ey, das habt ihr noch nie gehört. Das ist gut, der Hammer. Sensationell.
Absolute Weltneuheit. uns wird ja immer erzählt, dass die Hummel sich quasi selber dazu entscheidet zu fliegen und entgegen aller...
Sie kann gar nicht fliegen.
Genau, aerodynamischen Gesetze und so, wie wir das irgendwie uns alles vorstellen.
Das habe ich mit der Hummel übrigens gemeinsam.
Ja, stimmt.
Ich kann auch nicht fliegen.
Tja, und dann kommt diese verdammte Hummel und hebt und einfach ab, ne? Und fliegt einfach davon. Und es wird sich jetzt wirklich schon lange darüber gefragt, wie das denn eigentlich funktioniert mit dieser Hummel. Und es gab wohl mal eine ganze Zeit lang eine sehr spannende Theorie, dass die Hummel es schafft, mit ihren Flügeln eine Art Ton zu erzeugen und damit in Resonanz und mit dem elektromagnetischen Feld um sich herum geht, hat sich jetzt herausgestellt, dass das leider ein bisschen am Ziel vorbei war, denn die Hummel fliegt tatsächlich über Luftkissen. Also die Hummel schafft sich quasi ihre eigenen kleinen Luftkissen unter ihren Flügeln durch sehr schnelle Rotation und levitiert eher so, als dass sie wirklich fliegt.
Also die Flügel sind gar nicht zum Fliegen da, sondern die erzeugen quasi so eine Art, Aerodynamik.
Genau, die sorgen quasi dafür, dass diese Hummel irgendwie so ein bisschen Auftrieb hat. Und diese Flügelbewegung läuft mit ungefähr 200 Schlägen pro Sekunde ab. Und das heißt, anders als bei Flugzeugen erzeugen sie keinen stetigen Luftstrom nach unten. Sondern nutzen komplexe wirbelbasierte Aerodynamik. Das heißt, diese Luftkissen.
Ihren Körper rum sozusagen.
Genau, also die erschaffen so einen kleinen Vortex um sich rum, der quasi durch die Flügelbewegung weiter am Strudeln gehalten wird. Und dann saugen die sich so durch die Luft. Die werden so gesaugt.
Bisschen beneidig, die Hummel.
Total abgefahren.
Also ich finde das ziemlich abgefahren.
Voll.
Ich habe eine völlig andere Tiergeschichte. Bisschen gaga, aber sie stimmt. Am Sonntagmittag war, wie alle paar Monate, im Tippi am Kanzleramt hier, am Veranstaltungszelt, der Kommentatoren-Talk von Radio 1 auf der Bühne. Der liebe Markus Feldenkirchen vom Spiegel, Jasmin Barek von der Zeit, Helene Brubowski von Table Media und neben mir saß noch Julius von der La, Experte für amerikanischen Wahlkampf und meine Wenigkeit. So, und wir saßen da auf der Bühne. Und man sah vor dem Moderator, der wunderbare Marco Seifert, lief eine Wanze. Ich würde mal sagen, von der Größe eines 1-Euro-Cent-Stücks.
So eine Schildwanze?
Ja, genau, so eine Schildwanze.
Sah so aus wie so ein Ritterschild?
Der Rücken sieht aus tatsächlich wie so ein Game-of-Thrones-Schild.
Naja.
Lief da ganz langsam über die Bühne Richtung Zuschauerraum. Und definitiv kein Wanzotop, also nichts, wo sie sich wohlfühlen würden. Und ich sah jetzt dieses Tier. Und dann kommt ja sofort, wenn Tiere im Spiel sind, so meine innere Suse. Und ich denke mir, ich müsste den armen kleinen Racker jetzt mit einem Stück Papier und einem Glas einfangen und nach draußen bringen und auf eine Pflanze setzen. Und ich dachte mir, aber das hier in so einer Live-Sendung, die halten mich doch alle für völlig bescheuert, wenn ich da auf einmal über den Bühnenboden robbe, um eine gottverdammte Wanze einzufangen. Und ich war in einem ständigen Gewissenskonflikt, soll ich die Wanze retten und mich gleichzeitig zum Hirschen machen? Oder soll ich das Tier einfach so libertär, Peter Thiel, Elon Musk mäßig seinem Schicksal überlassen und Darwin, wenn sie durchkommt, ist gut und wenn nicht, nicht. Ich habe sie dann ihrem Schicksal überlassen. Irgendwann ist sie von der Bühne runter und ich weiß bis heute nicht, wo sie ist und ich merke, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Thema.
Ups, fast vergessen.
Fast vergessen habe ich eine kleine Geschichte, die ich sehr schön fand und die ich in der letzten Woche gehört habe. Sie stammt von, ja, wie soll man sagen, einem Literaturhistoriker, der sich mal angeguckt hat, wann der Zombie eigentlich so das erste Mal Einzug in die Popkultur erhalten hat.
Ja.
Und es wird das 18. Jahrhundert tatsächlich erwähnt, so richtig populär geworden erst im 19. und 20. Jahrhundert. Ja. Vor allem so die 1920er Jahre sollen das gewesen sein, wo die Zombies so richtig deutend
Untoten.
Waren. Genau, die Untoten.
Haben die aus irgendeiner Religion?
Naja, genau. Und das Spannende ist jetzt genau eben diese religiöse Verknüpfung der Zombies. Denn laut der Aussage dieses Literaturhistorikers ist der Zombie quasi der Ausdruck unserer Meinungskrise.
Ach.
Also im christlichen Sinne kommt er von den Toten zurück, aber er kommt nicht ins Paradies, nein, er bleibt hier auf dieser Erde.
Aha.
Er hat Gruppen, in denen er sich bewegt, aber er hat keine Gemeinschaft, der er angehört. Sein einziges Verlangen ist es zu konsumieren. Er bewegt sich nur deshalb. Was möchte er konsumieren?
Ach, komm.
Das Gehirn. Ja. Er möchte das Erkennende, das Bewertende, das, was alles um einen herum erklärt, konsumieren.
Klingt alles nach Donald Trump, was du beschreibst.
Er irrt ziellos herum. Ich finde, der Zombie als mythologischer Ausdruck der Meinungskrise und der Sinnsuche ein absolut starkes Bild.
Was ist so ein Satz, dem du dich mit deinem kleinen Bruder, mit dem du dich sofort entzweien und Funkstille? Richtig. Mama und Papa haben dich sowieso immer bevorzugt. Das ist der Klassiker zwischen Geschwistern. Ne? Man erklärt das eine zum Lieblingskind, das vorne und hinten alles rein und das andere nicht. Das ist immer so. Habe ich mit meinen schöne Grüße an Hannelore und Klaus, aber diese Debatte führt man eigentlich unter Geschwistern ganz häufig. Und jetzt gab es eine Meta-Analyse erschienen im Psychological Bulletin, welche Eigenschaften Kinder zu Lieblingskindern machen. Also es gibt das tatsächlich, dieses Phänomen, wenn Eltern natürlich immer also, sagen, ich habe euch alle gleich lieb.
Ja.
Nein. Ich würde sagen, ich habe euch anders lieb. Das ist zumindest mal ein bisschen Differenzierung. Aber offenbar spielt eine Rolle der Grad der gefühlten Erziehbarkeit. Also wenn ich als Eltern den Eindruck habe,
hört er auf
dich, genau. Oder nicht? Ja. So, das ist zum Beispiel ein so ein Kriterium. Also alles das, was jetzt so mit mehr Aufwand oder mehr Nerv zu tun hat, macht Kinder nicht unbedingt sympathisch. Warum erzähle ich dir das eigentlich mit 30? Warum erzähle ich dir das nicht mit 3 Monaten?
Ja, also ich hätte das viel früher gebraucht.
Aber noch unerziehbar zu werden. Hast du auch mit deinem Bruder dieses Gefühl so?
Nö.
Echt nicht?
Absolut nicht. Also ich glaube, das liegt bei uns daran, dass wir ja doch einen Großteil, sagen wir mal, der bevorzugbaren Jahre relativ weit voneinander wegverbracht haben.
Ja.
Also ich habe die Bevorzugung nicht so mitbekommen.
Ja.
Und mir wäre sie auch herzlich Wumpe gewesen, glaube ich.
Ja.
Also ich sehe das halt nie als Bevorzugung. Ich denke mir immer so, ja, dann waren halt Mama und Papa jetzt nett zu dir, aber das heißt jetzt nicht, dass ich euch nicht fragen kann, ob oder also, dass ich jetzt davon ausgehen muss, dass. Also das hatte für mich keine Kausalität.
Und was auf jeden Fall auch problematisch ist, ist, wenn sich in Familien so Rollen einspielen, die mit Bewertungen verbunden sind. So von wegen, ach du Tollpatsch wieder. Statistisch gesehen fällt jedem Familienmitglied ungefähr gleich viel Geschirr runter.
Klar, wenn es bei einem immer wieder nach vorne geholt wird, dann
selektive Wahrnehmung.
Ne? Ist ja immer ein Tollpatsch.
So. Und das macht auch was mit Rankings von Kindern.
Und was liegt an?
In die kommende Woche passiert irgendwas von Bedeutung. Was macht die Kälte mit dir?
Sie weckt auf. Nee, ist doch schön. Also vor allem, wenn die Sonne durchkommt, dann finde ich, hat so ein klarer Wintertag durchaus auch seine schönen Seiten. Was nicht ganz so schön ist, ist, dass auf dem Rollerfahren momentan auch der Doppelhandschuh, den ich jetzt zum Bremsen benutze, sorgt nicht dafür, dass ich mit warmen Händen da ankomme, wo ich hin will. Das ist so ein bisschen, aber ey, ansonsten, ich bin Firma Govex hier nicht bezahlt oder sonst wie, stabiles Teil. Also ich weiß nicht, so viel Akkuleistung büße ich jetzt nicht wegen der tiefen Temperaturen ein.
Okay.
Und ansonsten echt alles ganz cool.
Ich hatte vergangene Woche Freitag, als ich von einem Freund aus Kreuzberg mit dem Rad kam, ich kann deine Handschuh-Erfahrungen nur teilen, es ist nahezu unmöglich, die Hände dauerhaft warm zu halten, hatte ich etwas mit meiner Gazelle. Der eine Bremszug hat sich verkeilt oder ich weiß nicht was, ist gesplisst oder so. Auf jeden Fall hat die Scheißkarre die ganze Zeit gebremst.
Ach.
Und ich habe es nicht losgekriegt.
Ja.
Und du bist in dieser Saukälte, kommst nicht voran und schwitzt dich gleichzeitig tot in deinen Klamotten, weil du trittst, als bist du am Tourmalet.
Ja.
Also alle, die mal so Lebensgrenzerfahrungen haben wollen, ey, bremst einfach und versucht dein Fahrrad zu fahren.
Ey, ne? Früher hättest du gesagt, Halleluja, was eine geile Trainingseinheit.
Ja, aus dem Alter bin ich raus.
Herzlich willkommen, dass wir gemeinsam die Realität bereisen.
Schöne Grüße gehen raus an 360 Rad, den Radladen in Schöneberg, der das hoffentlich, Christian, mein Lieber, wieder geregelt kriegt. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche.
Genau.
Und wenn wir uns wieder hören, dann ist auch schon Donald Trump. Wir werden in dieser Woche haben 61 Millionen Wahlkampf- und Strategie Strategien am Dienstag mit Frank Staus. Am Donnerstag stand heute Jan Haft, Naturfilmer.
Ah, cool.
Du wirst deinen alten Mannschaftskollegen Paul Drucks hoffentlich ans Telefon kriegen,
ja,
Paul.
Der muss jetzt noch ein bisschen WM in Krefeld kommentieren.
Aber doch nicht 24 Stunden am Tag.
Ich weiß nicht genau, wie da der Spielplan momentan aussieht. Die Deutschen haben sich ja jetzt wohl gerade irgendwie Riverside. Die Hauptrunde...
Ihr habt zusammen in der A- und B-Jugend gespielt.
Genau, wir haben zusammen damals gespielt und wir werden ja uns im weitesten Sinne so ein bisschen mutmachenderweise über die Zeit nach der aktiven Karriere unterhalten.
Genau, Paul, und du bist kein Nationalspieler geworden, aber auch kein Sportinvalide.
Genau, also
Paul Drucks ist beides geworden, genau. Nationalspieler und Sportinvalide. Der hat keine gesunde Faser mehr im Leib mit 30. Auch nicht schön, nee. Aber er sagt, er bereut nichts. Ich finde es auch echt mutig von dir, nochmal so in deine eigene Vergangenheit zu gucken.
Voll, ich bin total gespannt, was mich erwartet.
Also Leute, alles wird gut mit uns. Wir hören.
Bye, tschüss. Bye.
Ein Podcast von Funke.